Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören einen theologischen Freitag, den ersten von drei Teilen. Ganz, ganz ein schneller Überblick über die Entwicklung der Religionen. Was steht am Anfang von Religion? Witzigerweise steht am Anfang von Religion die Unfähigkeit zu verstehen, dass irgendetwas endet. Was wir als die älteste Religionsform, die wir überhaupt jemals erforschen konnten, nebenbei, wie wurde die erforscht? Und sie wurde ganz einfach erforscht durch meistens evangelische Pfarrer, Missionare, die irgendwo auf Indianerstämme oder in der Südsee und so weiter und so fort gestoßen sind und diese nicht mit Feuer und Schwert missioniert haben, sondern zuerst einmal zugehört haben, sich mit diesen Einwohnern sehr genau beschäftigt haben und sehr, sehr, sehr exakt beschrieben haben, wie die Religion der Eingeborenen aussieht. Daraus haben wir einen ziemlich guten Blick in die Religiosität, der Vorsteinzeit. Es gab ja da Kulturen, die haben nicht einmal noch Steinwerkzeug verwendet, sondern die waren noch in der Holzzeit drinnen, also alles war einfach aus Holz gemacht. Das ganz Spannende dran ist, diese Kulturen verstehen alle absolut nicht, dass irgendein Leben endet. Sie kennen den Begriff Tod schlicht und ergreifend nicht. Für sie ist Tod einfach Übergang. Das heißt, das Eigentliche, was Baum zum Beispiel das Leben gibt, wo es den also wachsen lässt und krieren ist und so weiter und so fort. Gerne vollkommen falsch, aber nehmen wir doch den Begriff die Seele des Baumes zum Beispiel genannt. Es stirbt nicht, sondern der Baum wird abgehockt und diese Seele floppt in der Gegend rum und wird, Meerschweinchen. Keine Ahnung. Kann auch ein Wal werden. Irgendwo, es ist wurscht. Auf jeden Fall ist das Entscheidende, nichts stirbt. Absolut nicht stirbt. Eine Situation, die wir als in der korrekten Bezeichnung als Seelenwanderung bezeichnen. Das heißt, das, was das Eigentliche ist, ist das Unsichtbare und das fluppt von einer äußeren Form zur nächsten hinüber. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass irgendetwas wieder die gleiche Form annimmt. Das heißt, wenn ein Mensch stirbt, ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das wieder ein Mensch wird. Es gibt ja genug andere Lebensformen, also kann er auch eine Ameise sein. Aber es gibt keine wie immer geartete Vorstellung dafür, dass was stirbt. Natürlich gibt es in dieser Ebene keine Vorstellung davon, dass sich zum Beispiel jemand an frühere Existenzformen erinnern könnte. Das ist vollkommen unbekannt. Ganz typisch für diese Kulturen ist eine für den Europäer, Gott für den Christen, für den zivilisierten Menschen unfassbare Grausamkeit und eine absolute Umweltzerstörung. Das ist das, was den westlichen Menschen immer einen irrsinnigen Schock gibt. Irgendwelche südamerikanischen Indianer, indogene Völker, wie es heutzutage korrekt heißt, erstreiten sich, was weiß ich, vom brasilianischen höchsten Gerichtshof irgendein Stück Dschungel und verkaufen das sofort an eine Holzfirma. Jo, natürlich. Schließlich ist es wurscht, ob diese Bäume niedergeholzt werden oder nicht, aus dem einfachen Grund, weil ja nichts stirbt. Es stirbt einfach nichts. Das ist Seelenwanderung. Die leben einfach so und passt. Nebenbei bemerkt, gehört zu dieser Stufe wirklich primitiver Religiosität eine unglaublich hohe Neigung zum Selbstmord. Die Menschen sind psychisch absolut total fragil. Einfache Beleidigungen, einfache Situationen, zum Beispiel der trinkt aus dem Fluss, aus dem Teich, sein Spiegelbild. Es braucht nur ein Stein, eine Fallen oder ein Astel, das Spiegelbild wird verzerrt durch die Wellen und der fällt tot um. Warum? Nun, ganz typisch für diese primitive Religiosität ist die Tatsache, dass ein Mensch durch bestimmte Rituale die Umwelt beeinflussen kann. In Wirklichkeit geht es darum, dass man Seelen bezaubern kann. Also der Zauber gehört in diese Stufe von Religiosität hinein. Es gibt einen Film, der wirklich wunderbar ist, der ist noch vor 40 Jahren oder so aufgenommen, stammte von einer winzigsten Südseeinsel wo die Bevölkerung dort in der Form primitiver Religiosität verharrte noch, wurde von einem österreichischen Ethnologen aufgezeichnet. Ich habe den Film noch gesehen. Eine absolut geniale Geschichte. Die Situation ist folgende. Das ist eine sehr kleine Insel. Die Leute leben de facto nur vom Fischfang. Das große Problem dabei ist, dass sie natürlich keine Netze besitzen, weil Netze, wo willst du jetzt Netze draus machen? Geht nicht. Du hast aber auch keine Möglichkeit, zum Beispiel einen Fischspeer so zu machen, dass du wirklich einen größeren Fisch erwischt. Aus dem einfachen Grund, du hast auch keine Steine, die hart genug wären, Feuersteine oder so irgendwas, die zum Beispiel durch die Haut, die ist extrem hart, eines Hais durchkommt. Nun wird Folgendes gemacht. Wir denken daran, nicht stirbt, das Entscheidende ist immer die Seele. Es passiert Folgendes. Der Fischer begibt sich zuerst zu einem Palmenhain. In diesem Palmenhain gibt's oben in den Blättern drinnen einen Raum, in dem Haifischseelen darauf warten, wieder Haie zu werden. Und er lockt nun eine Haifischseele aus Wasser hinaus. Dazu setzt er sie in so ein kleines Boot, rudert außer, beziehungsweise ein zweiter rudert, und er selbst hat ein heiliges Gerät bei sich. Dieses heilige Gerät sieht ungefähr aus wie ein Propeller, also es ist ein ganz ordentliches Gerät, circa 1,5 Meter lang, also so verbreitert sich, und in der Mitte ist ein Loch, da hängt jetzt schon eine Schnur durch, die unten so eine Lasso-Schwinge hat, also eigentlich hängt da ein Lasso durch. Mit diesem heiligen Gerät, das ganz bestimmt angemalt ist und das vor allen Dingen zu einem heiligen Lied rhythmisch auf die Wasseroberfläche geschlagen wird, lockt er die Haifischseele hinaus aus Meer, und ab einer bestimmten Distanz zum Meer, einer bestimmten Wassertiefe, materialisiert dieser Hai. Er materialisiert, wird also echter Hai, kommt daher, das sind so Viecher 1,5 bis 2 Meter, wo weiß ich, was das für ein Ort ist, habe ich mir nicht gemerkt, und umschwimmt nun natürlich das heilige Gerät, das seine Seele gebannt hat. Dieses heilige Gerät wird weiterhin rhythmisch, nun auch mit einem leicht veränderten Rhythmus zu einem etwas anderen heiligen Lied, auf die Wasseroberfläche geschlagen. Der Fisch schwimmt unter diesem heiligen Gerät durch, schwimmt in die Schlinge hinein. Der Fischer zieht jetzt dieses Seil an und hat den Fisch gefangen. Klar, ne? So macht man das. Bringt nun diesen Fisch zurück an Land, der kann jetzt aufs Boot kommen, wenn diese Haie sterben nicht so schnell wie eine Forelle, wenn es das an Land tust, die schlagen also gewaltig rings um sich herum. Dabei dient nun dieses heilige Gerät auch als Schutzschild, dass der sie nicht in dem kleinen Bötchen drinnen in einen der beiden Männer verbeißt. Was ist in Wirklichkeit geschehen? Nun, der kritische Verstand sagt dazu ganz einfach, natürlich ist dieses Schlagen schlicht und ergreifend die Simulation von einem sterbenden Fisch, der halt so, mir geht so schlecht, an der Wasseroberfläche umtut und mit den Flossen so umhaut. Und das hat natürlich für eine bestimmte Haiart, die halt dort lebt, eine unglaubliche Anziehungskraft, weil der Hai denkt sich, ein hinniger Fisch oder bald hinniger Fisch, brauche ich nicht so schnell schwimmen, schwimme hin, schaut sich das an und zack, ist schon gefangen. Ist jetzt wurscht. Das ist jetzt der Beginn echter organisierter Religion. Denn, wenn du jetzt hingehen würdest und das einem Menschen dort erklärst, dann ist es nicht, hilft ihm aber nichts. Weil er muss haargenau diesen Rhythmus erlernen, er muss haargenau erlernen, wie dieses Sterbefisch-Simulationsgerät ausschaut, er muss vor allen Dingen genau lernen, wie er das auf die Wasseroberfläche schlägt, um genau diesen Schlüsselreiz für den Hai auszulösen. Organisierte Religion beginnt witzigerweise immer mit der Tradierung ganz wichtiger Grundfähigkeiten. Also in dem Fall, wie mache ich ein Haifischfanggerät? Und was mache ich damit? Ganz alte Schichten im Hinduismus drinnen schildern unglaublich kompliziert und langwierig mit unglaublich vielen heiligen Handlungen, wie man einen Altar baut. Wie man den Altar baut, ist circa 1/100 des ganzen Textes. Es geht um ganz andere Dinge. Es geht darum, aus welchem Schlamm des Flusses kann man Ziegel stechen. Was muss man damit machen, dass die ordentlich trocknen und beim Trocknen nicht fallen? Wie lang müssen die getrocknet werden? Mit was für einem Mörtel können die wiederum, der wie gemacht werden muss und wie lang stehen darf und wie lang stehen muss und was weiß ich was, zusammengefügt werden? Das heißt, hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir die primitive Religiosität verlassen und gehen hinüber zum Totemismus. Der Totemismus hat nun etwas, das haben Sie vielleicht, wenn Sie ganz aufmerksam waren, schon gehört, an dieser Übergangsstufe dieser Südseeinsel. Die Haifischseelen haben sich da oben in diesen Platteln herumgetrieben. Das heißt, sie sind nicht sofort zum Beispiel zu einer, was weiß ich, Muschel dort halt geworden, sondern die Seelen floppen immer nur zurück. Also sie gehen in einen Wartestatus, und dann werden sie wieder das. Das gibt's natürlich jetzt auch, es beginnt sogar die Vorstellung eines Totenreichs der Menschen. Das ist aber sozusagen ein Wartesaal. Also dort eine, wieder raus, dort eine, wieder raus, dort eine, wieder raus, dort eine, wieder raus. Und da haben halt die Menschen so ihren Bereich und die Haie ihren Bereich und das Bambi seinen Bereich, besser gesagt Bambis Mutter und so weiter und so fort. Und jetzt passiert aber etwas, es ist noch immer ein kreisförmiges Denken. Schlussendlich gibt es jetzt noch immer keinen echten Tod. Also, der kommt ja wieder. Ne? Das wirklich Entscheidende ist etwas anderes. Im Status des Totemismus beginnt jetzt die ganz, ganz, ganz starke Beeinflussung der Wirklichkeit durch einen Gelehrten, durch einen Schamanen. Die Rituale werden so kompliziert und bitte glauben Sie nicht, dass die vorhin geschilderte Geschichte mit dem Haifischfangen irgendjemand von uns jemals zusammenbringen hat. Du musst einzelne Personen aus der Gruppe aussondern, die nichts anderes tun, als ein halbes Leben lang das Wissen des Stammes zu erlernen und ein halbes Leben lang es an den Schüler weiterzugeben. Diese Dinge sind zunächst einmal absolut total praktisch. Der theoretische Hintergrund dabei ist, im Allgemeinen Jagdsituationen, die bewirken, dass man irgendein Viech fängt. Können natürlich auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel, wie komme ich drauf, ob ein Wirbelsturm kommt. Kann es auch sein. Sind eigentlich ganz, ganz praktische Dinge, die aber mit der Verbrämung des Religiösen ablaufen. Auf dieser Stufe des Totemismus, woher kommt das Wort, das ist das Totem. Das Totem ist für einen Stamm das heilige Tier. Eigentlich ist es jenes Tier, das ist die erste Form des Totemismus, Menschen sterben und werden dann zu dem Tier, dann stirbt das Tier wieder, dann wird es wieder zu einem Menschen. In der zweiten Stufe des Totemismus wird er nicht mehr zu dem Tier. Das Tier darf auch trotzdem nicht gejagt werden, nicht gegessen werden, etc. etc. Aber da geht also die Seele der Weiso in ein Wortesäu rein. Das sehen wir nebenbei bemerkt an den deutschen Wappen besonders deutlich. Also alle Berliner sterben und werden zu einem Bären. Dann stirbt der Bär, dann haben wir wieder einen kleinen Berliner. Irgendwelche bei euch da draußen haben ja auch ein springendes Pferd und da gibt's alle möglichen solchen Viecher. Da siehst du noch die alten totemistischen Zeichen drinnen. Sehr, sehr gern gesehen eine Pfahldarstellung dieser Viecher, das findest weltweit. Also da hast du einen Pfahl und halt am Anfang so ein bisschen reingeritzt, zum Beispiel ein Pferd. Und beim Pferd geht es ziemlich gut. Am Schluss hast du halt dann einen ganz einen schön verzierten Holzstamm und oben dann einen richtigen Pferdekopf drauf. Und das ist also gebend für diese Situation. Gleichzeitig gibt es einen anderen Namen, der mag es jetzt ein bisschen überraschen. Zu diesem Totemismus kann man auch Fetischismus sagen. Fetisch ist ein Zaubergerät, bitte. Hat es mit Sex und Latex und Leder und was weiß ich was überhaupt nichts zu tun, sondern ein Fetisch ist ein Zaubergerät. Wenn ich dieses benutze, es gibt natürlich auch Fetische, das ist ganz klar, zum Beispiel ein Löwenfell oder Leopardenfell oder so irgendwas, dann beeinflusse ich damit die Wirklichkeit. Der ganze Fetischismus ist sehr, sehr, sehr eigenartig, er ist völlig areligiös in gewisser Weise, also da gibt es jetzt keinen Gott so gesehen, sondern es geht jetzt nur darum, die Wirklichkeit zu beeinflussen, durch Zauberei. In Wirklichkeit ist Totemismus wie auch Fetischismus Zauberei, sonst gar nichts. Ein sehr unangenehmer Aspekt des Fetischismus respektive Totemismus ist was anderes, nämlich die Entwicklung des religiösen Krieges. Vorher haben Menschen wahrscheinlich relativ wenig Kriege geführt, noch in der primitiven Religiosität, aus dem einfachen Grund, weil sie sehr selten zusammengestoßen sind. Das ist eine Situation, da gibt es einfach irrsinnig wenig Menschen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass auch noch vor 100 Jahren im Amazonas-Urwald zwar indigene Stämme aufeinander gestoßen sind, ist fast null. Das ist eben so wenig Leid. Ja, vielleicht sind sie dann erschrocken, weil sie den anderen gesehen haben oder haben den einfach ignoriert, haben geglaubt, das ist irgendein Geist oder so, irgendwas sind einfach aneinander vorbeigegangen. Außer uns gibt's einfach keinen. Fetischismus, Totemismus entwickelt den Heiligen Krieg. Und zwar jetzt aus einem ganz, ganz, ganz einfachen Grund. Es kommt einem weltweit zu einer ganz eigenartigen Vorstellung. Wenn ein Mensch stirbt, dann soll er ins Totenreich eingehen. Wenn er ins Totenreich eingeht, braucht er aber Energie. In besonderer Weise dann, wenn ein Kind stirbt. Ein Kind ist schwach. Ne? Du kannst ein Kind nicht sagen, steig am Großglockner. Ist ja auch Blödsinn. Das heißt, du musst ihm Schutz geben, du musst ihm Energie geben, du musst ihm notfalls tragen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die Vorstellung dazu, man müsste ein Opfer darbringen. Gerade wenn ein Kind stirbt, muss es ein Opfer geben, damit dieses Kind genug mit Energie aufgeladen wird, damit es überhaupt in diesem Wartesaal, damit es wieder zurückkommen kann, landen kann. Man muss das unbedingt machen. Weil sonst irrt die Seele in der Gegend herum und ist ziemlich böse. Also eine herumirrende Seele ist ganz was Böses, sprich ein böser Geist und würde dann, was weiß ich, die Ernte versauen oder Leute krank machen und so weiter und so fort. Es muss also ein Opfer, eine Energie nachgeschossen werden. Das höchste Opfer logischerweise ist das Menschenopfer. Diese Stämme sind eh dauernd am Aussterben, weil die eh nichts Ordentliches zum Essen haben. Das heißt, es erscheint diesen Leuten jetzt viel, viel gescheiter, wenn sie lieber vom Nachbarstamm an der Schlange und sagen, das war jetzt das Opfer für unser gestorbenes Kind, damit es genug Energie hat. Hier entwickelt sich also der Heilige Krieg. Diese Kriege werden oft mit unfassbarer Brutalität geführt. Noch sehr schöne Berichte auch von den deutschen Kolonialbehörden aus der Südsee, aus dem samoanischen Bereich, wo den Leuten dann alles runtergefallen ist, wie die plötzlich gesehen haben, dass die, was weiß ich, alle 10 Jahre oder so plötzlich, zwar sind sie total friedlich und total entspannt, plötzlich hauen sie es in die Kriegskanus, fahren zur nächsten Insel, bringen de facto alle um. Haben sie nicht verstanden, warum tun die das aus dem Nichts heraus? Sie tun es aus dem einfachen Grund, sie mussten ihre Seelen sozusagen weiterbringen, sie mussten ihnen Energie geben. Und das ist sozusagen das wirklich Ungute an dieser Form. Was lebt heute noch? Nun, auf der einen Seite das, wo ich mich natürlich immer total zerwurzel, irgendwer kommt daher und sagt, ich war eine Hexe im Mittelalter und bin verbrannt worden. Das ist anscheinend jeder bei diesen Rückführungen, weil immer, ich war eine Hexe im Mittelalter. Na, Blödsinn auf gut Deutsch. Das ist, unsere religiöse Bildung sinkt im Moment so ab, dass wir in steinzeitliche und vorsteinzeitliche Phasen hinunterrutschen. Das zweite, die Vorstellung, dass man durch irgendwelche religiösen Handlungen oder durch irgendwelche Rituale, besser gesagt, die Wirklichkeit beeinflussen könnte, gehört bei uns meistens in den Bereich des Psychiatrischen, also der Zwangsneurose hinein. Die versuchen immer dadurch, dass sie, was weiß ich, auf einer gepflasterten Straße gehen und niemals auf den Zwischenraum zwischen die Pflastersteine treten, die Gottheit zu zwingen, ihnen einen guten und erfolgreichen Tag zu geben, was weiß ich was. Dann hast du es natürlich bei den Kindern mit ihrem Glücksbringer, die ja völlig durchdrehen, wenn sie ihren Glücksbringer nicht dabei haben. Purer Fetischismus. Und du hast es natürlich auch manchmal bei unseren Politikern, die durch irgendwelche Aktionen versuchen, die Welt zum Besseren zu verändern. Vor allen Dingen, wenn sich dieses, was man gemacht hat, eh schon fünfmal als völliger Blödsinn herausgestellt hat. Machen wir es ein sechstes Mal, dann wird es klappen. Das ist logisch. Wenn es fünfmal nicht geklappt hat, wird es beim sechsten Mal klappen. Das sind in Wirklichkeit fetischistische Denkweisen. Das Totenopfer gibt's. Das ist vollkommen klar. Hier in Ponga wunderbar zu beobachten, wo der bestbesuchte Gottesdienst, das ich heute natürlich nicht, die Totenmess am Friedhof des 24. ist, wo alle auf die Gräber kleine Christbäume stellen. Das ist ein Totenopfer und sonst gar nichts. Hier wird also gesagt, schau, da hast du dein Lichtopfer, da hast du auch noch einen schönen grünen Baum. Also schaut ja lebendig aus in dieser Zeit, wo eh alles im Schnee untergeht. Und deswegen bleibst du im Grab. Kommst nicht nach Haus und versaust uns das Ganzelessen. Tust nicht, gell? In der Tat haben wir im Bereich des Totenopfers ganz, ganz, ganz furchtbare Geschichten. Da scheint der Fetischismus über weiteste Strecken einfach nicht überwunden zu sein, im Vulgärchristentum, zumindest im alpinoiden Katholizismus. Da glaubst wirklich, die bringen manchmal als nächstes einfach ein Menschenopfer da. So, jetzt einmal ganz ehrlich, die gibt sogar auf einer psychischen Ebene, aber das, meine Lieben, wäre ein anderer Podcast. Und heute in einer Woche können Sie hören, wie die Geschichte weitergeht, nämlich der große Sprung, der große, große Sprung der Menschheitsentwicklung vom zirkularen, kreisförmigen Denken hin zum linearen. Oder die Menschen entdecken plötzlich, hey, da ist ja jemand wirklich gestorben. Und wie gehen Sie dann damit um? Einen gesegneten Freitagabend euch allen.